I'd like to begin with a fact. A simple yet shocking fact. A few drinks can kill you. This is true. But now, consider another fact. Your drinks can kill other people. Other people.
Who are the alcoholics in our community?
Hallo, willkommen beim Moviebag Podcast. Wir haben ein neues Format, was ihr nicht regelmäßig hören werdet. Wahrscheinlich das erste und einzige Mal. Ich begrüße erstmal Pascal.
Hallo.
Und den Dominik.
Moin.
Die kennt ihr alle schon. Und ihr habt es ja wahrscheinlich schon darüber schon gelesen. Das ist ein Drunkcast. Und wir sind hier im wunderschönen Hessen. Und Dominik und Pascal sind nicht die Einzigen neben mir. Wir haben noch mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 andere Teilnehmer. Und wir werden heute über etwas reden. Ich weiß nicht über was. Ich weiß nur eins. Ich bin ziemlich betrunken.
Und wir stellen jetzt, glaube ich, erstmal alle einzelne vor.
Genau.
Ja, mit Usernamen.
Zu meiner Linken, ich freue mich. Ich habe ihn heute zum ersten Mal kennengelernt. Eine Legende, eine Koryphäe. Und er sieht auch noch ziemlich gut aus. Der J to the A to the C to the K to the O, der Jacko.
Darf ich dran?
Ja. Hallo. Dann neben Jacko das Geburtstagskind. Er wird heute, wie alt wirst du?
27.
Er wird sehr jung. Und ihr kennt ihn alle als Mr. D-Pad. Der Patrick.
Hi.
Und neben Patrick noch eine andere Größe des Movieback-Kosmos. Er hat garantiert schon mindestens 3 Kritiken geschrieben.
Unter anderem Birdman, legendär.
Meine erste.
Ja. Eine davon war sogar gut.
Ja? Vielen Dank.
Man sagt, er hat den absolut passenden Namen für einen Filmkritiker. Er kommt aus Berlin und auch er sieht unverschämt gut aus. Der Nikolas, aka Nikolas.
Guten Tag.
Ja. Und neben dem Nikolas ist ein Herr, der mit Movieback absolut nichts zu tun hat. Aber ich hoffe, dass auch er leicht angetrunken ist. Der Hardy.
Hallo.
Ja. Und dann hätten wir noch den Dominik und den Pascal, den haben wir schon kennengelernt, und mich. Ja, und wir haben uns hier zusammen getroffen, um einen Postcard aufzunehmen. Wir sind alle extra, nur für die Podcasts von Thüringen, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Nach Hessen gefahren, ins wunderbare Altenstädt. Ich glaube, hier wurde Texas Chainsaw Massacre gedreht, um einen Podcast aufzunehmen. Das ist nicht ganz richtig. Pascal, kannst du uns kurz erklären, warum die eigentlich hier sind?
Ja, denn unser Chef Thomas und seine Frau feiern Geburtstag.
Und sie waren super dran, uns einzuladen.
Ja.
Das ist schon ein Zeichen. Und wir wollen heute über Movie Break reden. Glaube ich. Ich bin schon ordentlich betrunken. Ich weiß nicht, wie es mit den Kollegen aussieht.
Der Pegel ist leichter.
Ja. Ja. Tendenz steigend.
Ja. Vielleicht sollten wir einfach mal erklären, wie wir zum Moviebag gekommen sind. Ich würde sagen, Hardy fängt an.
Ja, Hardy, auch mal einen rausgeben.
Hardy, so, sprech mal frei in Schnauze, so mitten aus dem Herz heraus. Was verbindest du mit Moviebag? Danke. Danke. Patrick. Du bist ja eigentlich auch kein offizielles Mitglied, noch nicht. Also scheiße.
Läuft. Also Dominik.
Das war ein Test, der gut aufgepasst. Dominik, was verbindest du mit Movie Break?
Stu's Thomas Stimme aus den Weiten meines Kopfhörers.
Ja. Stu's Thomas. Ich habe es Johannes.
Ja. Ich habe Thomas aus meiner eigenen Rippe geformt.
Ja.
Okay.
Ja. Nimm die biblische Dimension hier. Ja. Ja.
Okay. Nikolas, du als einzige vernünftige Person am Tisch, die noch so ein bisschen Ernsthaftigkeit mit Intos hat.
Ja, ich bin sehr seriös.
Was verbindest du mit Movie Break?
Was verbinde ich im Movie Break oder wie bin ich zum Movie Break gekommen?
Jetzt stell dich so dumm an, beantworte.
Und das ist doch nicht mit meinem Vorstellungsgespräch.
Ich verbinde mit Movie Break.
Langweilig. Schnauze.
Ich verbinde mit Movie Break Filmkritiken und Podcasts. Und ganz viel Liebe.
Sehr persönlich. Ja.
Du bist eingestellt.
Ja. Patrick. Patrick, unser Geburtstagskind, nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, bitte nachträgliche Geburtstagsgrüße in die Kommentare. Was verbindest du mit Movie Break, obwohl du ja eigentlich mit Movie Pilot arbeitest? Du linke Sau.
Also Movie Break ist eine tolle Community. Viele, viele vielschichtige Autoren, die tolle Texte schreiben, aber Movie Pilot, ich kann euch nur empfehlen, auch mal bei Movie Pilot vorbeizuschauen. Da gibt es jeden Tag
Clickbait-Artikel.
Da gibt es ja auch immer vorbeigucken.
Okay. Jacko.
Ich finde Movie Pilot ist echt scheiße geworden. Ich glaube, es hat Patrick da arbeitet, aber ich will das nicht auf Personen beziehen. Movie Break finde ich super. Viele smarte Leute, viele gute Filmkritiken, hauptsächlich von mir. Manche auch von Pascal. Und die Podcasts sind auch echt hörenswert. Aber sicher ist es fantastisch.
Pascal, selbe Frage an dich.
Mit Movie Break. Kritiken von mir, News von mir. Podcast von mir und was mache ich noch?
Specials
von mir.
Listen.
Top-Listen.
Top-Listen von mir.
Ja.
Kommentare von dir.
Kommentare von mir.
Ja. Manchmal auch Bilder von dir.
Und Bilder von mir.
Mhm. Chat-Nachrichten von dir.
Kommentare von mir, also Kommentare.
Facebook-Postings von dir.
Ja.
Also man kann Movie Break auf Pascal zusammen reduzieren, glaube ich.
Ja.
Ja. Alles. Ja. Gut. Ich bin ehrlich, damit hat sich mein Konzept auch erschöpft.
Vielen Dank fürs Reinhören.
Ja, ja, danke.
Prost.
Habt ihr irgendwas, worüber ihr jetzt total dringend reden wollt, was irgendwas mit Film zu tun hat? Weil ich bin ehrlich, ich dachte, ich habe keine Idee, was ich noch sonst sagen soll. Weil ich ziemlich betrunken bin. Und meine ganzen Fans da drauf, hallo Mutter, jetzt total enttäuschen werde.
Mami ist stolz auf dich.
Was ich bei Movie Break geil finde, ist zum Beispiel bei dieser bösen anderen Seite Movie Pilot, das ist ja so, man muss einem Film 10 Punkte geben, um ihn als Lieblingsfilm zu machen.
Nicht mehr.
Nicht mehr.
Stimmt. Warst lang nicht mehr da.
Konzept zerstört. Ja. Ihr seid so scheiße.
Das findet niemand raus. Ja.
Ich hasse euch alle.
Ah, das wusste ich auch nicht. Ich arbeite bei
uns. Aber das
wusste ich aber auch nicht.
Wie ist doch Maus?
Mit dem neuen Design wurde das eingeführt.
Das neue Design? Was ist das?
Ein Filmdetail sein.
Ja. Das ist das, was Kengu fand, immer mit einem Artikel in einer Sache
vor. Aber es ist total toll, dass
wir. Da haben wir doch ein Thema. Hast du einen Film, den du nicht mit 10 Punkten bewertest?
Ja, gut, dass du fragst, lieber Chico. Den ersten Turtles-Film aus den 90ern.
Ach, der war super.
Ist Lieblings. Von der Stimme hast du was anderes.
Gerade passt er.
Ja.
Welcher Film? Ich hab's nicht verstanden.
Ich auch nicht.
Fievel. Turtles.
Wie kommst du auf Fievel?
Ich sage Auswanderer.
Ich habe den Teufel verstanden.
Ach so, ich
habe Teufel oder Teufel oder
Teufel.
Turtles. Ich habe auch Teufel verstanden.
Der erste von Michael Bay.
Ich habe für Eternals verstanden. Der wird doch was gedreht.
Der Teufel ist ein guter Film.
Alles Teufel ist super und Teufel ist scheiße.
Tanz der Teufel.
Ja. Übrigens, ich muss noch etwas hinzufügen. Außerdem noch in diesem Raum, aber er darf nicht sagen, weil er eine unglaublich widerliche Stimme hat, ist der Jumik, unser Technikgott. Und der freut sich jetzt schon arsch darauf, dieses ganze Ding audiomäßig aufzupolieren, glaube ich.
Aber gebt mal Klatschzeichen. Jumik, klatsch auch mal, damit wir wissen, du bist da.
Das auch ja, Jumik ist unser Audiogott, der unseren Podcast auf einem ganz neues Level gehoben hat. Also früher war es Too Fast and Furious und jetzt ist es Fast Five.
Ja,
um es mal so ein Blockbuster-Genre zu sagen. Man könnte auch im Arthouse-Bereich sagen, keine Ahnung. Ich will diese Arthouse-Scheiße nicht an. Ja, zu kompliziert, schwarz-weiß, nur Probleme, das macht es einfach
und Untertitel.
Und Untertitel. Wer hat denn die Left-Footen? Schrecklich. Schrecklich. Ja. Du sollst dich an deinem Bein rumspielen und sollst podcasten, Pascal.
Ich hör zu.
Wisst ihr noch, was eure erste Kritik bei Movie Break war?
Birdman. Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte.
Nikolas, bitte erzähl uns die lustige
Geschichte. Einer.
Die lustige Geschichte ist, dass ich eingestellt, angenommen wurde bei Movie Break und dann kam die erste PV-Mail von Sibbe und dann habe ich Birdman da gesehen und habe direkt nachgefragt, ob ich Birdman schreiben darf. Und aus irgendeinem Grund wurde mir zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt diese Kritik überlassen.
Übrigens, ich möchte anmerken, mittlerweile haben wir die Regel, wir nehmen erst Leute ab 18.
Wirklich, ja?
Vielleicht hast du diesen Grundstein gelegt.
Ich weiß noch gar nicht, ob das, weil ich glaube, als der Film in der PV lief, hatte er noch gar keine FSK, also hätte ich eigentlich gar nicht reingedurft. Weil, irgendwann werde ich jetzt bestimmt eingeknastet. Auf jeden Fall bin ich da hingegangen, das war meine allererste PV und der Film lief schon auf diversen Festivals und hat super, super gute Kritiken gekriegt. Und dann habe ich den gesehen und fand den halt nicht so gut. Relativ beschissen sogar.
Ich fand ihn auch nicht.
Das ist wunderbar. Und dann habe ich, dann hat Sebastian mich nach der Vorstellung angeschrieben und hat gefragt, und wie war der Film? In der Erwartung, dass ich jetzt schreibe, 10 Punkte. Und dann habe ich gesagt, ich fand ihn scheiße. Und dann war, glaube ich, so ein bisschen so eine, also das kann ich nur vermuten, dass es eine kleine Krisensitzung gab mit Sebastian und Thomas, wo dann überlegt wurde, ob ich die Kritik überhaupt schreiben darf. Weil das ja natürlich denn die offizielle Seite für die Movie Break Website wird. Und dann sollte ich, ich glaube, dann hat Thomas mich sogar noch privat angeschrieben und dann sollte ich Thomas erstmal in einem kurzen Text rechtfertigen, warum ich den dann so scheiße finde. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich gesagt, okay, dann schreib mal. Und dann habe ich die Kritik geschrieben. Einen sehr, sehr langen, langen Text, der auch immer noch meine erste Kritik ist. Und obwohl ich, das war 2014, also ein bisschen her, viele Filme in der Zeit gesehen habe, die ich mittlerweile anders bewerten würde, finde ich Birdman auch immer noch kacke. Also ja. Zu dem Text stehe ich auch immer noch. Und für den schäme ich mich auch gar nicht.
Aber kannst du noch erinnern, dass dann auch so ein Backlash kam, weil es war ja auch so ein gehypter Film, den viele mochten?
Der kam, die Presseaufführung war damals Anfang Dezember 2014 und der Film kam in Deutschland erst im Februar, glaube ich, in die Kinos. Und der wurde auch, ich habe die Kritik, glaube ich, direkt am nächsten Tag geschrieben und die wurde dann auch recht zeitnah veröffentlicht. Deswegen, die stand schon relativ lange da und da hatten die meisten Leute den Film noch gar nicht gesehen. Deswegen war das, glaube ich, ein bisschen ich glaube, das wäre besser oder doller eingeschlagen, wenn der direkt zeitgleich mit dem Kinostart irgendwie online gegangen wäre. So war das relativ milde eigentlich.
Okay.
Und es ist halt eben auch ein scheiß guter Text, so, der ist super gut argumentiert. Da kann man den gar nicht.
Ey, beste Kritik, die ich je gelesen habe. Patrick, kannst du dich an eine Kritik erinnern, bei der du ordentlich Backlash bekommen hast von der Community? Dass sich irgendjemand. Ja,
aber jetzt, als ich als Rede von Kritik den allerseits geliebten Coming of Age von Juno besprochen habe, da habe ich nämlich nur 4 Punkte gegeben.
Du bist so ein elender Bastard.
Das gab richtig Stress.
Du hast kein Herz.
Aber Juno ist halt, und mir war das egal. Denn ich habe meine ehrliche Meinung kundgetan. Und obwohl ich eigentlich Coming of Age Filme oder obwohl Juno eigentlich ein Film ist, der bei mir locker 9 bis 10 Punkte haben muss, hat er selbst mich überrascht, dass er einfach so scheiße ist.
Ja.
Und deswegen habe ich halt nur 4 Punkte gegeben. Und wer damit ein Problem hat, soll das nochmal schreiben, aber bringt halt nichts. Die Kritik bleibt stehen. Aber ja. Das war's, glaube ich. Das war die größte Community-Backlash-Hate-Kritik, die ich so gemacht habe.
Deine erste Kritik war Love 3D, ne?
Meine erste Kritik war...
Perfekter Einstieg.
Ja, war Love 3D, aber eigentlich war es die dunkle Seite des Mondes.
Okay.
Martin Suter Verfilmung. Ja. Mit Moritz Bleibtreu. Da habe ich eine ähnlich umfangreiche Geschichte wie Nikolas auch zu erzählen. Nämlich, ich fand den Film ganz gut, 6,5 Punkte. Das war's.
Ja. Ja, long story short.
Ja. Wie war es bei euch, bei anderen so?
Ja, Jacko, hast du eine Kritik, wo du dich erinnerst, dass da kam irgendwie negatives oder positives Backlash zurück? Weil du bist ja mehr so unser Retro-Kritiken, Trash-Kritiken-Papst. So. Also, wenn ihr mal bei Movie Break auf die Hauptseite geht und so ein bisschen runterscrollt, rechts sind immer so drei Poster, sind Retro-Kritiken und das ist entweder das kommen die von Pascal oder von Jacko.
Ja.
Ja, das trifft auch zu. Ich weiß gar nicht so auf Feedback. Ich glaube, war Shining oder Sabotage, der mit Schwarzenegger.
Ja.
Das war doch das höchste Feedback. Das waren so 15, 20 Antworten. Bei Shining habe ich 9 Punkte gegeben. Das war auch eine meiner ersten Kritiken.
Das ist ein Aufreger, 9 Punkte.
Wie kannst du es wagen?
Unfassbar, ne? So ein Kackfilm. Ich weiß doch gar nicht mehr, warum sich die Leute darüber so sehr echauffiert haben. Das waren echt viele negative Kritiken, weil das war halt nicht nah am Buch.
Das Buch ist viel besser.
Ja, natürlich. Ne? Ne? King-Verfilmungen sind eh kacke und wenn ich die vom Buch empfehle, sind sie noch kacke dran. Und, ja, also ich muss ich darauf eingehen, ich glaube nicht. Ne? Also bei 9 Punkten für Shining glaube ich nicht. Und bei Sabotage, das waren 1,5.
Sehr gut.
Für Arnie. Und da gab es auch ganz viel negatives Feedback.
Grandioser Film.
Ich finde den, glaube ich, relativ gut.
Ist das so?
Ich
finde echt gut, ja.
Ist ein Leben, der Film. Ich bin unvorbereitet damals an den Film rangegangen und ich dachte auch, könntest du mögen, weil Arnie, boah, trotz Hüft-OP und.
Ach, bei dir?
Läuft schon, also nicht er, aber der Film. Und dann guckst du dir das an und es ist so eine miese Splatter-Trash-Pampe. Und ich stehe auf Splatter-Trash-Pampe, aber das war echt. Es ist unanschaubar. Und ja, das drückt dieser 1,5 Hasskommentar aus. Ja.
Pascal, als du deine Kritik zu zweimal anmerkst, den du mit sage und schreibe 4 Punkte bewertet hast.
Ja.
Wie sehr hast du dich auf die kommenden Hasskommentare gefreut oder auf die Kommentare der Community, die deine Meinung nicht teilen können?
Sehr. Schon als ich die Kritik geschrieben habe, habe ich mich sehr darauf gefreut, die Leute da so ein bisschen aus der Reserve zu locken.
Das war's jetzt schon.
Schluss, du.
Ja, danke.
Naja, es ist ja nicht der einzige Aufreger. Ich,
Green Mile.
Green Mile war noch so ein Knaller.
Creed.
Ne, hab ich. Ach, doch, der erste Creed, stimmt.
Stimmt, ja.
Da war noch einer. A Beautiful Mind, 1 Punkt.
Oh, bin ich bei dir.
So ein
Ausfall.
Ja, bin ich bei dir.
Ja, piss auf.
Best Picture oder? Bester Film, beste Regie. Beste Hauptdarstellerin.
Bester Film.
Ja.
Echt?
Ja.
Gott, aber nicht für Movie Break.
Bester Film an Herr der Ringe, die Gefährten ausgesprochen.
Was war das noch?
Bin ich du? Ich
nein, es gibt doch diese Knaller.
Hast du nicht Bad Boys noch gemacht? 2? Bad Boys 2?
Ja, aber
Braveheart.
Ich nenne Braveheart gibt es 10 Punkte Kritik.
Ah, oh, verdammt. Ja. Braveheart, ja. Toller Film. Ne?
Das ist die Kritik von Robert.
Das ist die Kritik von Sibbe. Nee, oder von Thomas.
Ich möchte auch noch anmerken, dass ich es sehr beschämend finde, dass bei diesen Jahrestoplisten irgendwie die schlechtesten Kinostarts, die besten Kinostarts und bei den schlechtesten Kinostarts wird immer irgendwie geschrieben, ja, das sind alle nicht von Lieder. Nein, die meisten schlechten Kinostarts kamen von mir letztes Jahr. Da hat keiner drauf eingegangen. Immer nur auf die arme Lieder. Ich bin hier der King. Ja? Pardon, wenn du eine Kritik schreiben würdest, einen populären Film auf Movie Break, und du bist ja nicht mal Movie Break, egal, bei welchem Film glaubst du, würdest du anhängen?
Ich habe ja nicht so eine kontroverse Meinung.
Nein, gar nicht. Gar nicht.
Oh, ich weiß gar nicht.
Aber ich gebe dir jetzt die Bühne, dass du jetzt 2 Minuten lang über irgendeinen populären und beliebten Film abranten kannst.
Boah, aber richtig.
So dass jeder, der diesen Film liebt und das hört, gezwungen ist, bei den Kommentaren zu schreiben, fuck you, Hardy, ich töte dich und deine Familie. Deine Chance. Du hast 2 Minuten, ab jetzt.
Nein, ich nutze nicht mal die 2 Minuten, sondern ich mache es noch schmerzhafter, weil ich es kürzer mache und sage, Jurassic Park ist scheiße, weil Spielberg scheiße ist.
Harte These.
Der Applaus kam von Jacko.
Der wird rausgeschnitten.
Ich finde Jurassic Park nicht scheiße, aber ich finde Jurassic Park massiv überbewertet. So.
4 Punkte.
Ich finde Jacko 4 ist zu hart, aber.
Selbst Lina 5 kriegt.
Also, ich finde Jacko auch nicht scheiße und Hardy auch nicht scheiße, aber ziemlich überbewertet.
Ich finde Jurassic Park, der erste, ist so ein Meisterwerk. Hochragend inszenierter Film, also die Special Effects, da darf man halt überstreiten, das ist sensationell.
Meisterwerk.
Absolut. Aber selbst nicht, ich war damals, glaube ich, 12, 13, als der so anlief. Ich fand den halt toll zum Anschauen, aber der hat mich nie gefesselt. Und ich habe den später immer wieder gesehen, natürlich. Und ja, es ist für das, was er könnte, finde ich ihn stabil. Nicht mehr.
Stabil.
Ja,
stabil.
Ja, gut gebaut. Also ich fand Jurassic Park 3 zum Beispiel als rein Monsterfilm eigentlich geil.
Ich auch.
Insgeheim. Ja,
ich jetzt sogar ganz so Hate, den Lovecast. Den Lovecast von mir und Pascal, wo wir Jurassic Park 3 die Würdigung gegeben haben, die er verdient hat.
Aber ich muss kurz sagen, Jurassic Park 2 ist, finde ich, zusammen mit Krieg der Welten der beste Spielberg. Und die sind wirklich super.
Oh. Das ist schon wieder
scheiße. Oh, diese harten Thesen
hier. Krieg der Welten, ja, aber anders.
Okay, welche Drogen hast du in deinem
Kopf? Das ist lange her. Also, Jurassic Park 2 mache ich jetzt keine Kritik fällen. Ich fand den damals schon merkwürdig. Würde ich wahrscheinlich heute
ich
auch.
Ich finde
den okay. Das ist immer noch besser als
Jurassic Park 3 ist mein geheimer. Jetzt nicht der geheime Liebling.
Der dritte ist sich bewusst, dass er Trash ist und umarmt so richtig schön
seine Trash-Würze.
Pascal, eine Frage an dich. Du bist ja sehr bekannt für deine streitbare Meinung und gibst ja auch gerne Konter. Ja? Jetzt sitzt du hier in einem Raum mit ein paar Leuten, die sehr merkwürdig sind. Einer zum Beispiel findet Vergessene Welt besser als Jurassic Park. Und ich bin ehrlich, ihr sieht auch schon nicht ganz normal aus. Ja? Weiß ich, so geistige Behinderung oder keine Ahnung.
Und er arbeitet nicht beim Movie Break.
Ja? Und trotzdem sitzt du mit diesen Leuten friedvoll in einem Raum. Wie schaffst du das? Bist du vielleicht in Natura ganz anders wie online?
Anscheinend. Aber ich kann Hardy auch nicht böse sein.
Er ist schon süß, das gebe ich zu.
Ja, was denn jetzt?
Er hat sowas Niedliches.
Ja, und seine Spielberg-Abneigung, die kenne ich ja auch schon eine Weile, haben wir schon drüber gesprochen. Ja, es ist die falsche Meinung, es ist einfach so, aber...
Aber Hardy, was... Zwei Ernst. Was stört dich an Spielberg? Ist es so dieses Befehlskino, so du musst jetzt staunen? Oder?
Ja, und es ist halt einfach ein übelst dummer Märchenonkel einfach. Also so wie wenn du hier so die Grimm-Märchen nacherzählst und nur den dummen Kern behältst,
ja.
So und dann irgendwie das verkitscht, das ist übel. Also hauptsächlich.
Das ist übel geworden. Also ich schreibe auch gerade, sieht ja keiner jetzt.
Ja, den finde ich auch.
Shorts-T-Shirt, ne?
Altes Jack und Nack.
Ja, also ich bin jetzt nicht so der Kino-Zyniker und ich und nicht der Lebenszyniker, aber ich finde Spielberg dann am besten, wenn er mal ein bisschen zynischer ist. Also Jaws und Krieg der Welten, Lost World,
Duell.
Ich meine, Krieg der Welten, München finde ich auch nicht so geil, aber.
Ein Duell hast du noch nicht gesehen.
Duell Sommer!
Hast
du gesehen.
Super.
München finde ich ein bisschen zu stringent erzählt, irgendwie, glaube ich.
Ich verstehe
eigentlich. Ich habe schon nicht viel
ja, München ist ja heimlich.
Minority Report.
Auch nicht
gesehen.
Dann wird's. Ich habe es gerade gesagt schon. Ja, hab ich nicht gesehen.
Nein, aber was hatte ich vorher nochmal?
Was an Spielberg scheiße ist.
Ja, das habe ich ja schon gesagt.
Ja. Ich glaube, ich weiß, worauf du dich beziehst. Das sind auch so meine Kritikpunkte bei Spielberg. Also diese extremen Mainstream-Dinger, die mich auch ein bisschen von ihm entfernt haben. Aber er hat echt gute Filme gemacht. Also wie gesagt,
Ja.
Jaws? Keiner Jaws? Also,
ja, ich finde halt auch, dass der Handwerk irgendwie sehr langweilig geworden ist und sehr eingespielt. Ist
geworden, genau.
Ja.
Also, Ready Player One ist doch alles andere
als Ready Player One. Ja, Ready Player One ist wirklich der schlimmste Film der letzten Jahre.
Also, es tut mir leid, ja. Allein die erste Verfolgungsjagd, das erste Autorennen, das hat fast Fury Road Dimension. Und wer hier noch irgendetwas über Fury Road sagt, ja.
Die Shining kommt sich gar nicht.
Also,
handwerklich ist Fury Road.
Mein Gott. Naja, aber ich finde, weiß ich, diese Verfolgungsfans, also die mit Mad Max vielleicht ist schon ganz, ganz schlimm, erstmal. Und dann, also für diese Spielberg-Sequenz davon kann ich mir auch so eine Strecke in Trackmania nachbauen. Und dann Bildschirmaufnahmen machen und da durchfahren. Also der nutzt halt auch, er hat ja gar kein Verständnis für diese Internetwelt und.
Du willst gar nicht beim Movieback anfangen, so, oder?
Ja? Ein Punkt hat er Ready Player One gegeben. Ein Punkt.
Das ist Nikolas, du scheinst ja wirklich den Hardy gut zu kennen. Beileid. Wie hältst du das aus?
Es ist teilweise schwierig, aber es ist auch nicht komplett erfolglos. weil immer Hardy, auch genau wie ich, da schließe ich mich auch selber mit ein. Wir sind ja beide noch die Jüngsten hier am Tisch. Wir sind noch formbar und da kann das aber passieren, dass man einen Film guckt und dann guckt man ihn einen Monat später nochmal und hat eine komplett andere Erfahrung. Also das ist ja wirklich noch so. Also ich kann das festmachen an einem Alien 1, den fandst du ja am Anfang auch scheiße.
Fieber, als ich den guckt,
das ist keine Ausrede. Den fandst du am Anfang auch scheiße und dann habe ich ihn ins Kino geschleppt, einen Monat später. Und dann fand er ihn super.
Das war nicht ein Monat.
Das ist bei mir teilweise genauso. Also das ist, ich kann ihn teilweise noch auf so einen echten
Fahren. Alien nach einem Monat von.
Nein, es war nicht ein Monat. Zwei Monate.
Hat er das Privileg in dem Kino zu
sehen? Ja, wir haben beim zweiten Mal aber auch im Kino gesehen. Das
ist
euch zum einen Mal. Tut mir leid, ich komme aus einer Kleinstadt, ja, aus Berlin.
Da gab es
das Alien. Für verwirrte Praxen, dass ihr Alien einfach mal so nebenbei im Kino sehen dürft.
In 35 mm.
Ich habe die damals zum ersten Mal im ZDF gesehen. Im Sportstudio meiner Freund. Ja? Ja? Da hat dann irgendwie, was ich, Rolf Töpperwien gesagt, so, ja, er ist der Köln-Werder Bremen. 2-1, danach Alien.
Ja. Ja? Da muss ich ganz kurz verteidigen. Den habe ich im Fieber geguckt, das erste Mal. Und dann waren wir ein halbes Jahr später, nämlich im Sommer erst, im Kino. Ja. Und dann habe ich ihn direkt zweimal geschaut.
Die Sache, was ich auch dazu sagen kann, ist ja so, ich schätze das wahnsinnig bei Leuten aus meinem näheren Umkreis, dass man, wenn man aus dem Film rauskommt, auch direkt so Reibungspunkte hat. So, ich kenne das noch so aus Schulzeiten, wenn man dann ins Kino gegangen ist und wenn man dann schon so als der Filmtyp irgendwie verschrien war, da waren dann irgendwie alle immer so ein bisschen, haben einem so ein bisschen zum Mund geredet. Und das hat mich damals bei Hardy so begeistert, als ich den kennengelernt habe. So, der hat einfach gesagt, was er denkt. Und das fand ich total geil.
Und hat echt schlecht Geschmack.
Aber das ist nicht geil.
Haben wir schon oft auch hitzig uns unterhalten und auch teilweise schon so angepult. Fast.
Was ich auch interessant finde, du hast ja gesagt, irgendwie ein, zwei Monate nochmal geguckt.
Ja.
Ich war lange Zeit so, dass ich echt, wenn ich den geguckt habe, habe ich ihn sacken lassen und hatte oft echt keine Ambition und keinen Bock, den nochmal zu gucken. Also innerhalb von ein bisschen Zeitraum, also bestimmt ein, zwei Jahre dazwischen. Mhm. Und jetzt, wo ich halt öfters mal mit Faust gehe und ich auch mit Freunden ins Kino gehe, ist oft so, dass ich einen Film einfach nur mal gucken muss. Wie ist es bei euch einfach, seid ihr mehr so, dass ihr einfach gerne auch einen Film gleich zweimal am Abend guckt? Oder, ja, Handzeichen von Hardy, bitte.
Also da habe ich nämlich auch letztens drüber nachgedacht wieder, weil ich habe gemerkt, dass es bei mir zurückgeht, dass ich einen Film mehrmals in kurzer Zeit gucke, wegen jetzt Gedanken dazu und sowas, sondern eher, wenn dann, wegen einfach so, dass man süchtig wird nach dem Gefühl von dem Film. Vor allem, wenn er dann noch im Kino läuft. Also, ich hatte es bei Wonder Woman zum Beispiel.
Das ist strange.
Dass ich dieses Finale einfach nochmal miterleben wollte und dann bei sowas...
War das jetzt... Hast du jetzt das Finale von Wonder Woman gelobt?
Ja, das ist... Dann
dachte ich mir auch gerade so.
Das Beste an dem Film.
Boah, diese steilen Thesen machen mich
fertig. Alle sind fassungslos.
Und dann zum Beispiel, also so wirklich Filme, die dann auf Gefühle einfach ausgelegt sind. Also ich habe dann Song to Song zum Beispiel 5-mal im Kino geguckt und sowas. Aber zum Beispiel, vor 2 Jahren den Asayas zum Beispiel, den neuen jetzt, zwischen den Zeilen, hatte ich direkt in der ersten Woche nochmal im Kino geschaut. Und jetzt habe ich eher so ein bisschen, will ich ein bisschen Distanz erstmal dazu gewinnen, bis ich den nochmal sehe.
Ich kenne das total auch. Ich habe das auch vielleicht immer so ein bisschen mit Erwartungen verbunden. Hier den Mission Impossible Fallout letztes Jahr habe ich dreimal im Kino gesehen. Und das war mein Most Wanted für den Sommer. Und ich war wirklich komplett herzklopfen im Hals, als ich den das erste Mal gesehen habe, weil ich so aufgeregt war. Und ich fand den auch beim ersten Mal auch total gut. Mhm. Aber so, also ich fand den klasse und habe da am Ende auch gezittert und mitgefiebert, aber irgendwie habe ich das nicht so richtig gespürt, weil ich so den so angestrengt geguckt habe, weil ich so sehr versucht habe, den zu mögen, weil ich den so gerne mögen wollte. Und das war so ein richtiges Stressgucken beim ersten Mal. Und da bin ich dann rausgekommen und meinte, ja, ist super, aber so richtig gefühlt habe ich das nicht. Und deswegen bin ich direkt in den nächsten Wochen nochmal reingegangen.
Ich habe ja Mission Impossible, keine Anekdote, in den besten Haushaltssituation geguckt, weil ich war davor, wirklich 2 Stunden davor, in der PV von Mac. Ist das wirklich wie so ein Gottesgeschenk?
Und am zweiten Mal habe ich ihn dann komplett genießen können und auch wirklich geliebt. Und dann hatte ich da so eine Freude dran, dass ich die Woche drauf direkt nochmal reingegangen bin. Also das war dann, auch weil ich einfach nur mal dieses Gefühl haben wollte, so am Ende damit mich mit schwitzenden Händen da zu sitzen, wenn er in diesem Helikopter hochklettert.
Wie ist es bei dir, Patrick? Bist du mehr so derjenige, der einen Film guckt oder eine Pause macht? Oder auch, wenn der Film gut war oder interessant war, dass du einfach sagst, so, ich gucke mir gleich nochmal an oder am nächsten Tag oder in einer Woche oder so?
Ja, also mir geht es auch so. Wenn ich einen Film richtig gut fand, entweder dadurch, weil er eben auch so Gefühle anspricht, dass ich noch mehr erleben will, oder weil ich auch diese Erwartungshaltung habe, dass ich denke, ich gucke ihn jetzt zum ersten Mal und da hängen irgendwie solche Erwartungen mit verbunden und dann gucke ich ihn mal zweimal, aber auch nochmal entspannter oder mit anderen Augen. Ich mache es nicht gleich am nächsten Tag meistens, aber dann so eine Woche später oder so, gehe ich den schon auch nochmal gucken.
Weil bei mir ist halt noch so, ich gucke einen Film, der mir gefällt, der irgendwas mit mir macht. Ja, ich komme so nicht verändert, aber irgendwie euphorisch oder mit irgendeinem Gedanken im Kopf aus dem Kino. Und dann habe ich oft die Erfahrung gemacht, wenn ich den nochmal gucke, mache mir das alles kaputt. Mhm. Ist da nicht die Gefahr, also mir ist die Gefahr irgendwie ein bisschen zu groß.
Das habe ich bei Filmen, die ich beim ersten Mal richtig gut finde. Hm. So ein Mad Max zum Beispiel, wenn ich den gucke. Nee, ich liebe den über alles.
Den Fury Road oder den ersten
Mad Max? Den Fury Road natürlich. Ja. So, das ist so ein Film, den habe ich beim ersten Mal gesehen und fand den so hammergeil. Da hat er, ich war den auch kein zweites Mal im Kino gucken, glaube ich.
Ich hätte nach meinem Kino gucken.
Weil.
Konnte ich anders.
Aber das war so ein Ding. Aber auch wenn ich zu Hause einen Film gucke, zum ersten Mal, den ich wirklich grandios finde, dann denke ich, das war so eine perfekte Erfahrung, den jetzt zu sehen. Wenn ich den nochmal gucke, das kann unmöglich an diese Erfahrung irgendwie ranreichen. Das heißt, ich habe letztes Jahr zum ersten Mal 2001 geguckt von Kubrick.
Und im Kino?
Im Kino, ja.
Ich auch.
Berlin und Katze.
Also aber, zum ersten Mal. Aber
und das war so eine unglaubliche Erfahrung, dass ich mich da gar nicht rantraue, jetzt glaube ich die nächsten 3-4 Jahre nochmal zu gucken, weil ich denke, das war so eine ultimative Erfahrung. Die zweite kann nur schlechter sein eigentlich.
Ich finde jetzt gar nicht reinlich. Ich habe den eh schon als Lieblingsfilm. Ich habe den auch letztes Jahr im Kino gesehen und ich war da nochmal so geflasht. Also wenn du den nochmal auf großer Leinwand siehst und den dann nochmal siehst, also wurde eh schon 3, 4, 5 Mal, ich weiß nicht, wie oft vorher schon gesehen hast, unfassbar. Also das ist wirklich
aber ich weiß genau, das Kino gemacht. Ich weiß genau, was du meinst mit diesem, dass man dann, dass sich irgendwie kaputt macht beim zweiten Mal, wenn man es dann überdenkt. Ich hatte das bei dem Suspiria letztes Jahr. Den habe ich beim ersten Mal geliebt über alles und dann war ich den direkt 3 Tage später, so ganz spontan, eigentlich gar nicht in der Stimmung nochmal gucken. Und ich fand ihn immer noch super, aber da war nicht dieses Gefühl da wie beim ersten Mal. Und das hat das direkt dann so ein bisschen abgewertet, so ein bisschen.
Wolltest du was sagen, Deko? Du hast
ja, genau. Weil ich dachte eben schon bei dem Thema Filme, die ihr nochmal seht, war Suspiria genau das Ding. Und Suspiria, also der erste von Dario Argento, ist ja mein absoluter Lieblingsfilm. Oder absoluter ist falsch, aber einer meiner Lieblingsfilme. Also von diesen 10 bis 15, die man halt hat. Und ist es so? Oder habt ihr weniger? Mehr?
Tendenz steigend.
Ich finde es halt bei Movieback ganz cool, dass du halt nicht 10 Punkte vergeben musst.
Ja, wirklich sozusagen. Ja, wenn ihr sagen, habt ihr einen Lieblingsfilm oder einen bis 10? Ich meine, jeder von euch hat doch mindestens 10, oder?
Ja.
Unser Film wieder ist in diesen Top 10. Und dieses Remake, als es angekündigt wurde, ich hatte Gänsehaut. Ich dachte auch, weil es scheiße wird. Also ich dachte, kein Mensch denkt doch, ein Remake von Suspiria von Argento, gute Idee. Niemand.
Geil, einen Bock drauf.
Ja, genau. Ja, super. Cooler Ansatz. Ne?
Ich,
ich bin dann trotzdem, als irgendwann angeteasert wurde und das immer konkreter wurde, und ich ist ja auch eine Serie, glaube ich, und dann doch Kinofilm, wie auch immer. Ich war echt heiß drauf, irgendwann. Und als wir im Kino saßen, da saßen genau, ich glaube, 5 Leute. Also ich, meine Begleitung und eine komische Frau mit ihren 2 Kindern. Ich habe mich gar nicht verirrt. Ich war so eine Mutti und 2 Mädchen, ich glaube so 15, 16 und so. Ja, okay. Und dieser Film war sensationell, so fand ich. Und ich war der größte Skeptiker überhaupt. Und ich habe das auch ein bisschen darauf reduziert, das war vielleicht diese Kinoerfahrung, weil du halt nichts erwartet hast und dann saßt du da und siehst diesen sehr kontroversen, unvorbereiteten Film. Und als das Mediabook dann irgendwann ankam, weil ich natürlich darauf bestellt und mir dann nochmal angeguckt habe, ich habe den nochmal aufgewertet. Also von 8,5 aus dem Kinobesuch auf 9. Und ich, also das war so ein Film, ich kann das gar nicht beschreiben, wirklich. Das ist nicht
der Name. Ja, dann wächst doch mal, ne? Ja.
Also ich habe viele Remakes von Filmen gesehen, die ich sehr gut finde. Also unter anderem auch von Lieblingsfilmen. Also Lohn der Angst zum Beispiel ist ein Lieblingsfilm von mir. Und ich finde das Remake Atemlos und Sorcerer von William Friedkin, finde ich auch grandios, aber kommt nicht an das Original an. Bei Suspiria finde ich auch, dass das Remake nicht an das Original herankommt, weil er kommt ihm so nahe, auf eine ganz andere Art und Weise, dass ich das sehr faszinierend finde, weil er den komplett auseinanderbricht und auf eine ganz merkwürdige Art wieder zusammensetzt und dem auf einer ganz anderen Ebene wieder begegnet. Also bei der Argento war so sehr auf das Audiovisuelle beschränkt, kann man schon fast sagen. Er hatte gar keine Handlung. Also er hatte schon irgendwie sowas Rudimentäres, aber es war eher so das Erleben. Und dieser andere Suspiria tauscht dieses ganze Setting schon mal aus und dieses ganze Gefühl und geht dann sehr auf das Emotionale und weg vom Audiovisuellen. Obwohl der auch sehr drastische Szenen drin hat, die man auch als audiovisuell bewerten kann. Also wer diese Spiegelraumszene gesehen hat.
Ja.
Aber es ist ein ganz anderer Film, aber der das Gefühl auch wieder einfängt und doch wieder auf einer anderen Ebene. Und das ist, finde ich einzigartig. Das habe ich so noch nie gesehen.
Das Original ergänzt halt vor allem dadurch halt. Ne?
Ergänzt, ja, wunderbar. Und das ist so ein Guss. Deswegen finde ich das sehr merkwürdig, dass ausgerechnet Dario Argento diesen Film nicht mag.
Aber gut.
Aber ich habe auch gemeint, das ist so ein merkwürdiger Kauz geworden.
Ja, guck mal, wenn Dario Argento halt alle 3 Monate halt irgendein Interview sagen kann, das Remake ist scheiße, dann generiert das halt einfach eine gewisse Aufmerksamkeit. Und der gute Mann hat halt Klassiker geschaffen, wie Suspiria und Phänomene und wie sie alle heißen. Aber die letzten 10, 20 Jahre waren halt einfach kacke. Also seien wir ehrlich.
War in 20 Jahren kacke, aber ich glaube, er weiß gar nicht mal, dass er kacke war. Das ist ja auch so ein Problem. Ne?
Also Dario Argento ist einfach nicht so, ich mache auch einen billigen Film, Hauptsache, ich kann meine Tochter nackt zeigen.
Das ist auch meine Meinung, und das wäre jetzt fies, das jetzt als Statement stehen zu lassen, weil er hat Meisterwerke erschaffen. Ja. Wir haben nicht nur zu Spielwie, also da kommen wir noch Inferno, da kommt Tenebro, Fondo Rosso, alles, das muss man alles in Opera umkosten. Hervorragend.
Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie diese mehrfach gucken. Pascal, wir beide haben ja täglich leidenschaftlichen Geschlechtsverkehr via Skype. Ja, und ich meine zu wissen, dass du deine Filme auch eher mit einem gewissen Abstand guckst.
Ja, also ich gucke einen Film höchstens 2-mal im Jahr. Also,
weißt du, welchen Film du am häufigsten geguckt hast?
In meinem Leben?
Ja, einfach so, wo du das Gefühl hast, den habe ich echt am häufigsten geguckt.
Naja, Tanz der Vampire.
Okay.
Den habe ich 30 Mal gesehen, würde ich sagen.
Ja, kommt hin.
Ja, ich mal so.
Dominik, weißt du, welchen Film du am häufigsten gesehen hast in deinem Leben?
Die nackte Kanone.
Hadi. Und jetzt sag nicht Jurassic Park.
Jurassic Park 2.
Ja.
Entweder The Perks of Being Wallflower oder Superbad.
Also vielleicht lieber morgen im Deutschen.
Ja.
Und Nico, hast du?
Am öftesten gesehen? Oh Gott, weiß ich wirklich nicht.
Du musst ein bisschen Deutsch machen.
Sag einfach Mad Max Fury Road.
Oh Gott, ich weiß nicht. Nee, den habe ich nur 3-mal gesehen tatsächlich. Einmal im Kino, 2-mal zu Hause. Habe ich so einen Film?
Patrick.
Ich glaube wirklich, ich weiß es wirklich nicht. So, okay, es gibt ja nicht den einen.
Nicolas Wilde noch, Patrick.
Ja, bei mir dürfte es auch wegen der Kindheit, wo ich ihn immer und immer und immer wieder auf der Videokassette noch reingelegt habe, wird es der erste Toy Story sein.
Okay. Steck mal hier.
Ja, das wären mehrere. Ich glaube, Halloween, den ersten von Carpenter. Unendlich oft. Dann Trainspotting, glaube ich. Ja, und dann gibt es mehrere. Aber das wären so zwei Kandidaten, die sofort einfallen. Ja. Die kannst du immer sofort reinschmeißen, die gefallen dir immer wieder. Und, also, die halte ich doch immer wieder gerne.
Ja. Wir haben das ja heute schon, wir haben ja kurz heute besprochen. Also, wir haben lange gesprochen, aber auch mal kurz. Und wir haben ja auch festgestellt, dass so ein Trainspotting so ein Film ist, selbst wenn er im Fernsehen kommt, du wirst irgendwie, der ist geschnitten oder so, der fängt an und der nimmt dich so ein Schlawittchen und du musst mit, also zumindest für uns beide. Ja. Ich meine, gut, du findest Jurassic Park scheiße, weil ich denke, das ist das Du hast wieder Punkte bei mir.
Du kleine Meinungshure.
Ja, auch komplett gemacht. Transporting.
Transporting. Ja. Kennt ihr jemand Transporting? Bitte Handzeichen für unsere Hörer.
Ja. Ja. Kennt jeder hier, oder?
Ja, ja, also ja. Sollte man. Also, das ist so ein Film, da kann ich auch nicht wegschalten. Also, was du auch schon sagst, also, selbst die letzten 10 Minuten, ich würde niemals wegschalten.
Der zweite auch sehr gut.
Ja, der zweite ist
sagen, cool. Wie steht der zu Teil 2?
Hatten wir auch vorhin als Thema und ich hatte echt Angst. Ähnlich wie zu Spielberg. Das ist so, das darf es nicht geben eigentlich. Ne?
Vor, so unantastbar ist so.
Genau. Ein Sakrileg. Und dafür, also zumindest war Danny Boyle schon wieder mit an Bord, das gab mir ja Hoffnung, weil der Mann ist echt gut. Und
diese sagt nichts Falsches, HD.
Nee, ich mach den.
Ja. Diese Fortsetzung fand ich viel besser als erwartet. Es ist kein Meisterwerk, aber es ist ein wirklich guter Film, der sehr respektvoll mit der Vorlage umgeht und mit all dem, was da passiert. Und ich habe mich sehr wohl damit gefühlt, weil als Fanboy des ersten Films ist das schon eine.
Weil er den auch relativ logisch und stimmig
vorsetzt. Ja, und das habe ich auch vorhin schon dazu gesagt. Ich finde es sehr schön, wenn Born Slippy, also dieses Main-Theme eines ersten Films, dann so langsam verheilt am Ende. Das passt sehr gut zu dem Film. Ne? Ja. Wir alle werden älter, Underworld ist auch älter geworden und Born Slippy auch. Und das ist so, das ist so ein Echo,
ne, das Verhalt. Was ich gerade interessant finde, du hast gesagt, älter werden. Die Hälfte der Leute hier am Tisch haben vom Elternwerk noch keine Ahnung.
Du bist mit Transporter, wird älter geworden. Also
ich habe damals ein Praktikum bei RTL gemacht, habe den da aus der internen Bibliothek mitgenommen, mit Aliens, weiß ich noch. Und also Transporter ist wirklich. Aber wenn ihr mal so Revue passieren lässt, euren Filmgeschmack, weil ich nehme an, wir alle haben schon als Kind so mit Filmen Berührung gehabt, gibt es da irgendeinen Film, wo ihr den einfach so, ich sage es mal ganz pathetisch, so in eurem Herzen getragen habt und wo ihr auch irgendwie so eine Art Wall drumherum gebaut habt, so egal was passiert, das ist so euer Herzstück, euer Herzfilm. Nikolas, du liegst schon so frenetisch.
Passt zur Debatte davor, AI von Spielberg.
Okay.
Und das ist mein Lieblings-Spielberg-Film. Das ist ein 10-Punkte-Film mit Herz.
Okay.
Ich liebe den über alles.
Hardy sagt jetzt nichts Falsches.
Hardy! ich zitiere Uri Geller. The stage is yours.
Ich rede jetzt nicht über AI, aber bei mir ist es Stand by Me, glaube ich.
Den
ich
okay. Oh, sehr schön. Sehr schön.
Mega liebe. Und ich habe den mega oft gesehen als Kind, aber nie komplett. Und dann, als irgendwie diese ganze Filmsache wieder so richtig losging, habe ich den das erste Mal komplett gesehen und habe gemerkt, dass das wirklich so einer der Filme ist, die ich komplett liebe.
Stand by Me habe ich als Kind zum Beispiel unzählige Male gesehen, also auch komplett, weil ich hatte auch immer noch Video aufgenommen, aber ich 9, 10, keine Ahnung, so VHS-Rekorder gerade aktiv war. Und ich habe ihn, glaube ich, aufgenommen, gerade bei Stephen King, ich war gerade auf diesem Horror-Entdeckungstrip. Und dann dachte ich auch, Stephen King ist bei mir super. Ne? Und das ist der Grinch, der komplett gegen diese Erwartungshaltung eigentlich. Und ich fand den so schön. Ich habe mir diesen, ich weiß nicht, also als Kind gerade, wenn man VHS noch hat, dann guckt man sich auf solche Filme 1000 Mal an. Und gefühlt habe ich den auch 1000 Mal gesehen. Habe den so ein bisschen vergessen wieder. Und mir dann irgendwann die DVD gekauft, so aus Nostalgie-Faktor. Und ich liebe diesen Film auch. der ist heute noch, der ist so schön. Ja. Und das wäre auch einer der ersten Filme, die ich bewusst, einer der ersten Nicht-Trickfilme, die ich bewusst mit meinem Sohn sehen würde. Ja. Weil das ist ein ganz toller Film über das Erwachsenwerden, der auch nicht altert und der auch nicht altersabhängig ist. Ja.
Schon wieder Zwischengrätsche, aber ich meine, der Podcast hat ja eh irgendwie keine roten Faden. Du hast gerade deinen Sohn erwähnt.
Ja.
Glaubst du, oder gibt es für dich einen Film, wo du glaubst, wenn deinem Sohn diesen Film zeigst, dass es ein guter Einstieg dafür ist, dass dein Sohn eines Tages so filmaffin wird wie du?
Ja, viele, viele. Stand By Me wäre auch einer davon. Soll ich die Jaws-Geschichte nochmal erzählen?
Bitte.
Das klingt ein bisschen komisch. Also ich habe dieses Jaws-T-Shirt.
Und sieht sehr gut damit aus.
Ja. Und mein Sohn hat sich irgendwann, wir waren bei ihm, dem Möbelhaus aus Schweden.
Okay, ja, sag's einfach.
Dem halt. Und da hat er so eine Hai-Stofffigur gesehen und fand die total geil. Den musste er ihn kaufen. Und er fand da daraufhin Haie total geil. Und ich habe mit ihm so ein Spiel gemacht, also ich habe ihn mit diesem Hai irgendwie gejagt und machte immer dieses ihr wisst, was ich meine. Und das hat er so verinnerlicht, immer wenn er Hai sieht, macht dieses Und ich glaube, wenn wir der weiße Hai sehen würden, selbst wenn wir das jetzt sehen würden, er ist vier, er würde mich nicht gruseln, ich würde immer lachen. Er würde sich freuen, weil dann kommt dieses Team und dann kommt der Hai, er hat dieses T-Shirt gesehen und meinte, will ich auch haben. Das ist halt, ich habe nach Hai geprägt. Ungewollt. Ja, aber es gibt auch so andere Filme, die ich mit ihm sofort sehen würde.
Ja.
Gewisse Trickfilme, das hatten wir auch vorhin schon als Thema.
Wo die Zuhörer auch alle dabei waren. Ja.
Das sind meine Lieblingstrickfilme, da von meiner Kindheit, Kapp und Kappa oder Basil, der große Mäusedetektiv, die ich jetzt rückwirkend ein bisschen grausam finde für Vierjährige.
Du hast doch mit.
Und das ist für eine weiße Hai. Aber ja, die sind toll. Aber damit will ich noch ein bisschen warten. Vielleicht Cars zum Beispiel, wäre super. Und ich habe Cars über ihn entdeckt, weil das habe ich vorher nicht
gesehen. Kann man Cars entdecken? Da gibt es nichts zu entdecken. Scheiße.
Ich
will es für Pixar
filmen. Aber er hat Lightning McQueen gesehen und fand den geil. Und ich muss sagen, der erste Cars, ich finde den echt gut.
Der erste Cars ist schlecht.
Ja, der ist super.
Der ist nett.
Der zweite
ist
schlechter, der dritte ist höher. Aber der erste, der ist toll. Das ist ein ganz toller Familienfilm über so Freundschaft und Werte entdecken. Und der ist einfach sehr subtilen Humor teilweise. Also den hätte ich vorher nie gesehen. Also dadurch beflügelt er mich auch ein bisschen.
Mhm. Zu Jacko soll gesagt sein, dass er, glaube ich, gefühlt mit 2 Jahren seinen ersten Horrorfilm geguckt hat.
Und mit 8 Jahren.
Und
Halloween, Nightmare und Chumbling. Weil meine Eltern nicht wussten, wie der Videorekorder funktioniert. Ich wollte Filme aufnehmen. Aber RTL war damals so generös, die haben Filme ungeschnitten und in Werbepause einfach gezeigt um 20:15 Uhr.
Ich merke immer so, dass ich eine Generation in Jacko. Das ist ganz, ganz rührend.
Super. Bevor die FSK dazwischen gefehlt.
Ja, das ist hervorragend. Ich weiß nicht, warum wir diesen Podcast noch durchziehen, weil ich echt dringend pinkeln muss. Aber meine Frage an alle, ich gehe jetzt mal rein um. Gab es bei euch in der Kindheit irgendeinen Film, der euch total schockiert hat, total Albträume bereitet hat? Patrick, du bist ja jetzt heute endlich
27 geworden.
Also, wie gesagt, wenn du heute stirbst, würdest du neben Kurt Cobain in Winehouse im Club 27 aufgenommen. Also überlegst dir. Gab es irgendeinen Film deiner Kindheit, der dir schlaflos nicht bereitet hat, wo du echt das Gefühl hast, der hat dich wirklich über Wochen malträtiert?
Nee, einen Film gab es tatsächlich nicht. Also wenn ich was nennen muss, dann war es eine Serie und zwar X-Faktor, das unfassbar. Dass ich früher geliebt habe und jetzt auch immer noch liebe. Also heutzutage kann ich es natürlich auch nur noch mit so einem trashigen Augenzwinkern
machen.
Ja, aber früher habe ich das alles so unfassbar ernst genommen. Deswegen X-Faktor war es unfassbar. Und da gab es wirklich eine Zeit, dass ich habe mit meinen Eltern im Haus gewohnt und war unten im Stock und oben war eine Zeit eine Tiefkultur und die haben mich auch hochgeschickt, um irgendwas zu holen. Ich hatte wirklich so Angst, da hochzugehen, wegen speziellen Geschichten aus X-Faktor, dass ich wirklich einen Traum hatte. Oder gibt es diese Geschichte mit der Frau im Spiegel, wo einer immer diese tote Frau sieht. Und ich hatte wirklich, immer wenn ich am Spiegel vorbeigelaufen bin, dachte ich, jetzt kommt auch irgendeine Erscheinung oder so. Das war wirklich eine Serie, die hat mich lange Zeit traumatisiert, wirklich.
Ja.
Ja.
Nikolas, dieselbe Frage an dich. Ich meine, gut, diese Zeit ist wahrscheinlich erst 3 Wochen alt, aber
Es sind ja auch nur zwei Filme, über die wahrscheinlich alle jetzt lachen werden. Es ist einmal Die Mumie von Stephen Sommers.
Ja.
Und zwar gibt es ja da, Arnold Ruslow spielt den Mumienmann, der zwischendurch ja diese, ne, der ist so nicht ganz Mumie, nicht ganz Mensch, hat überall noch Löcher. Ja. Und dann reißt er immer seinen Mund so weit auf in dem Film. Das fand ich furchtbar gruselig, das hat mein großer Bruder immer nachgemacht dann. Er hat seinen Mund ganz weit aufgerissen. Und der zweite war King Kong von Peter Jackson.
Mhm.
Und da waren das die Eingeborenen auf der Insel. Anfang, die wirklich super, also ich habe den Film noch vor kurzem nochmal geschaut, die sind wirklich sehr gruselig inszeniert und auch mit diesem Peter Jackson Horror Aspekt. Das Geile ist, dass ich die damals eigentlich gar nicht gesehen habe, sondern ich habe mit meiner Mutter geguckt und habe irgendwann die Augen zugehalten. Meine Mutter hatte auch ganz furchtbare Angst und hat dann erzählt, was passiert und hat erzählt, wie schrecklich diese Eingeborenen aussehen und habe diese Albträume im Grunde nur gekriegt von ihren blumigen Umschreibungen, wie gruselig diese Eingeborenen aussehen.
Hardy, bei dir?
Ich habe immer mega Schiss gehabt und deswegen ganz wenig irgendwie gruselige Filme geguckt. Ich weiß auch, also es sind alles so angerissene Sachen, dass meine Mutter mir erzählt hat, dass 7 der schlimmste Film überhaupt ist und ich den deswegen nie gesehen habe.
Muss aber ich mal 8 gucken.
Aber ich hab viel zu früh mit, glaube ich, 11 oder sowas Apokalypto gesehen.
Das ist
schon hart. Das schon hart war. Ich habe auch ganz viel Abträume von The Ring gehabt, weil ich mir die wo ich Szenen auf YouTube angeguckt habe, aber so der eine, den ich wirklich geguckt habe, dann auch, wo es mir schlecht ging, danach war Jeepers Creepers.
Oh,
ja,
echt?
Jeepers Creepers?
Ja. Der ist ja auch ein Kinderschöner gemacht, also
da, ja,
das ist schon. Wenn ich die Background-Story kenne. Ich fand Jeepers Creepers habe ich neulich auch wieder gesehen und ich fand den so unspektakulär. Also,
die verstören teilweise. Allein die allerletzte Einstellung, die ist unfassbar
verstört. Das war halt so ein Film, den haben wir dann irgendwie uns getroffen mit Schulfreunden und dann war irgendwie Eltern weg und dann haben wir
den Film. Ich finde den Film spannend. Absolut. Aber ich finde, der ist nicht gemacht. Aber gut, als Kind, nehmen wir das mal raus. Ne? Das so,
auch die Szene, wenn da am Anfang in diesen Tunnel runterkommen, dann diese ganzen, dann geht das Licht so an und sind diese ganzen, alles total bezierten Leichenteile. Das ist
das, was so eine Filmreihe zum Beispiel das richtig geil nochmal neu aufziehen könnte. Also losgelöst von allem, was bisher passiert ist.
Ja,
Hashtag guckt euch nicht über Scoobers 3 an. Den kenne ich nicht, aber
ich habe nicht gesehen.
Ja, Dominik, du warst ja recht still.
Ja.
Du bist ja ein bisschen schüchtern.
Ja.
Du bist ja unser Nerd. Situation, der Dominik hat, wir dachten alle, er kommt hier mit Game of Thrones T-Shirt. Er hat es nicht gemacht, aber er hat Game of Thrones Socken an. So. So. Dominik, welcher Film hat dich als Kind wirklich verstört?
Long story short, Rosemary's Baby.
Oh,
tatsächlich. Super. Der hat mich richtig schockiert, weil ich diese Nachbarn unglaublich creepy fand und.
Den hast du als Kind geguckt?
Ja. So dieses Gefühl halt, dass nebenan Teufelsanbeter hausen und dann auch so, keine Ahnung, ich glaube, ich hatte mal sogar so einen Albtraum, wo ich irgendwie an der Wand gehorcht habe und da war so ein Hexenritual. Also das war schon...
Oh, eine behütete Kindheit.
Ja. Ja, ich war 7 Jahre alt und brauchte das Geld.
Okay. Pascal, ich weiß, ich kann nicht schocken, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwie eine Ariel-Werbung oder so, die du irgendwie gruselig fand, weil die Farbgebung nicht ganz korrekt war. Also was hat dich als Kind verstanden?
Also ich habe 2 ganz markante Bilder vor Augen noch, die mich als Kind sehr verstört haben. Das ist einmal das Opening von Urweg Orange, wenn Alex da sitzt und die Kamera so von ihm wegfährt und man nur das Gesicht, das hat mich verfolgt, dieses Gesicht und diese Musik dazu, der hat mich eingeschissen damals. Dann habe ich dir... Naja, und dann auch die neuen Pforten, das Ende, wenn Johnny Depp mit der guten Dame da am Vögeln ist. Das waren so Sachen, die ich nicht verstanden habe.
Ja.
Dieses Gesicht von Johnny Depp, das hat mich echt so lange, dieses schmerzverzerrte Gesicht. Ich möchte noch die Intro-Sequenz von die neuen Pforten hinzufügen. Die ist mega creepy, die Musik ist der Hammer.
Ja, da merke ich die Altersunterschiede, wenn das als Kind jetzt so einordnen. Ne? Also ganz ehrlich, also Jack und ich sind jetzt so eine Generation und meine Sexualerklärung hat Black Emanuel auf Vox übernommen.
Abgründe tun sich
ja auf. Ich will auch mal kurz, ich habe 2 Filme oder Szenen, Das eine war, ich war bei meiner Oma und da kam irgendwo so ein Kinomagazin. Damals gab es noch Kinomagazine im Fernsehen, heute kaum vorstellbar. Und da wurde ein Ausschnitt aus Hexen gezeigt. Mhm. Und zwar die Szene, wenn Angelica Houston sich demaskiert. Mhm. Meine Fresse, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich war wirklich traumatisiert für Wochen. Und der andere Film war, mein Onkel kam zu mir und meinte, hey, ich habe da einen Fantasy-Film. Ich mache halt diese Austin Powers Anführungszeichen in der Luft.
Und die wir alle sehen können.
Und schieb eine Videokassette rein. Und der Film fängt an, man sieht so, es kommt ein komischer Song und dann so Highschool-Kids, die so in der Highschool-Sachen machen und dann so, ja, hast du schon gehört? Freddy ist zurück. Und ich so, was ballen die denn? Und es war Nightmare on Elm Street 4, wie ich später erfahren habe. Und der erste Auftritt von Freddy, der, glaube ich, in Teil 4 wiedergeboren wird durch die Urin eines Hundes oder so. Und ohne, und ich habe den Film kaum gesehen. Ich habe nur gesehen, wie Freddy Krüger aufersteht und diese Handschuhe, diese ja. Und ich war, der hat mich so traumatisiert, diese 10 Minuten. Ich habe wirklich als Kind Angst zum Schlafen gehen gehabt, weil mein Onkel immer gesagt hatte, der kommt dich im Schlaf holen. Und ich bin morgens immer schweißnass aufgewacht, weil ich bin immer eingeschlafen mit dem mit meinem Kopf am Rand des Kopfkissens, weil ich echt Schiss hatte, dass mich, wenn ich in der Mitte des Kopfkissens schlafe, dass mich Freddy Krüger mit der Klauenhand so runterzieht. Und jeden Morgen wache ich auf und liege mitten im Kopfkissen. Ich sage jeden Morgen so, nochmal Glück gehabt. Also, das hat mich wirklich, ich hatte wirklich wochenlang echt Probleme beim Einschlafen und hatte bestimmt so bis zu 16, 17 Jahre, also Teenageralter, echt Schiss vor Freddy Krüger so ein bisschen. Obwohl ich den bei Nightmare on Elm Street 4 nie richtig gesehen habe. Das habe ich dann irgendwann irgendwie mit einer radikalen Angsttherapie überwunden. Habe mir nicht alle, aber viele angeguckt. Nightmare on Elm Street 1 ist ein Meisterwerk. Ich glaube, da sind wir uns alle einig am Tisch. Okay, Hardy vielleicht nicht, aber das ist jetzt
ein ist kein Spielwechsel.
Sehr guter Film.
Ja. Echt, du bist kurios, weißt du. Ja. Das waren die zwei Filme, die mich als Kind total wirklich traumatisiert haben.
Ich glaube, vor 9-4 hat heute keine Angst. Also das ist ja der...
Das waren die 90er.
Das war der Bruch von... Ja?
Nee, ich
angemeldet sich.
Ich habe eine andere Frage noch, was, wenn wir schon bei Schreckthemen sind, was ich mit Nikolas mal diskutiert habe. So, wo liegen dann eure Grenzen? Weil ich weiß ja, dass ihr auch alle viel schlimme Filme guckt. So. Habt ihr eine Grenze, wo ihr hinschauen könnt?
Gibt es so einen Schockfilm, meinst du? Also,
wo ja, du musst jetzt
ich möchte mich ganz kurz entschuldigen, aber meine Blase, ich gehe jetzt einfach aufs Tor. Ich lasse mich mal kurz
weiter. Wir moderieren das weiter. Also. Mach,
ja, ich vertraue euch da
komplett. Du musst kacken, wir machen die rum. So. Meinst du generell eine gewisse Grenze oder einen Film, wo es eine explizite Szene gab, wo du sagst, das ist gut?
Nee, ja, ich meine schon einen Moment, den es gibt so, aber es muss jetzt kein expliziter Gewaltmoment sein.
Okay, also aber eine, spezifisch auch ein Film.
Ja.
Es gab es Filme, wo ich zu schlimm. Ich fand zum Beispiel The Human Centipede 2. Den fand ich echt ekelhaft. Also wirklich ekelhaft. Und ich gucke echt viele an. Und ich mag auch vieles in einem gewissen Kontext sehen. Und auch das fand ich, das war ein Exzess. Also ein einfacher Vorführexzess aus Wichse, Kotze, Arschgeficke. Also, oder jeder, der ihn gesehen hat, weiß doch.
Wo kommt das denn zu gucken?
Also das fand ich schon nicht mehr schön. Also auch nicht mehr irgendwie, dass man sagt, das sehe ich gerne, das ist einfach nur holla, rum die Sau getrieben, was mache ich? Nee. Also,
ja. Bei mir sind es Filme mit Zähne ziehen und
Marathon Mann ist ein super Film.
Ja, aber die Szene ist
Die Szene ist viel.
Ich sage nicht, dass Filme dadurch schlecht werden. Ne?
Ich dachte, wir gehen auf Filme, die
ich sage nur, was ich mache, wo meine Grenzen sind. Wo okay. meine Grenzen sind, was ich, wo ich wegkomme. Zähne ziehen und Fingernagel abbrechen oder Fingernagel ziehen.
Ja. Da bin ich raus. Das kann ich voll verstehen, ja, aber trotzdem sind die Filme ja gut.
Also, ich sag auch nicht, dass die Filme schlecht werden.
Gut.
Nee, fällt mir jetzt gar nichts ein, tatsächlich. Ich gucke alles kurz. Also es gibt natürlich Filme, die mich total auf...
Wie bist du denn?
Nee, es gibt auch Filme, die mich total schockiert und angewidert haben. Aber ich habe jetzt nicht so einen Trigger oder so speziell, wo ich jetzt immer drauf anspringe.
Ja, nee, ich war noch gar nicht speziell so, weil ich habe das bei mir gemerkt, bei ein paar Szenen, wo ich dann auch erst dachte, okay, vielleicht sind das die Momente, aber dann... Ja, zum Beispiel Antichrist kann ich nicht die Szene anschauen, wo sie sich die Schamlippen abschneidet.
Okay. Oh, Knieturis!
Ich hab's ja nicht gesehen.
Political Correct. Das ist eine sehr harte Szene, aber die finde ich, die ist anschaubar, aber da muss man Antichrist generell anschaubar finden. Also das gehört dazu.
Ja. Ja, den kann ich aber anschauen. Aber zum Beispiel dann, ich weiß nicht, das war, da haben sie es ja nicht durchgezogen, aber bei Maya zum Beispiel wird der Fass auch den Schwanz abgeschnitten. Mhm. Und da
was?
Bei Maya.
Aber
man, ich weiß ja nicht von wem. Aber da hatte ich jetzt kein Problem gehabt, das zu sehen irgendwie. Also da zieht sich das dann auch wieder dem, wo ich sagen kann, irgendwie, das sind so die Szenen, die ich dann anschauen kann und die nicht. Und dann kann ich irgendwie jeden Tierstuff gucken bei allen Kannibalfilmen, außer die Schildkrötenszene bei
Camp Holocaust. Ist das schon wieder verwerflich?
Nee, die finde ich nicht verwerflich, aber die, da wird mir schlecht.
Mir wurde schlecht bei mir nicht, aber okay, jetzt alles gut.
Mir wurde ja schlecht wirklich bei dieser Splatterfuß-Gore-Szene in Revenge. Diesen neuen französischen Rap-Revenge-Film mit Namen Revenge. das ist also, ich finde den guten Film, aber das war dann ewiger Zeit zurück so eine Splatter-Szene, wo ich echt dachte, ich kann da nicht zugucken, wird echt übel.
Okay.
Ja, danke.
Halt niemand.
Ja. Hat schon irgendjemand Hereditary erwähnt?
Nee.
Ja, das zum Beispiel fand ich gar nicht mal so schrecklich. So wir saßen bei Hereditary im Kino letztes Jahr und da kommt diese Einstellung von dem Kopf, der auf der Straße liegt mit den Ameisen drauf.
Ich fand den sehr schockierend. Also ich fand den nicht irgendwie zum Weggucken oder so.
Das war so ein Ding, da habe ich vor kurzem erst wieder erzählt, wir saßen relativ weit vorne im Kino und das ist ja eine große Leinwand gewesen und diese Einstellung füllt die ganze Leinwand aus. Das war so ein Moment, wo ich mir gewünscht habe, ich sitze weiter hinten im Kino, weil ich nicht so nah dran sein wollte an diesem Bild. Weil das wird auch im Kontext des Films ist das ja auch eine Mischung einmal aus, das ist so ein unglaublicher emotionaler Schmerz, weil das gerade da ein Familienmitglied ist und der Bruder ist dafür verantwortlich und alles, also wirklich ein furchtbar grausliches Bild und dann hast du ja aber noch diese Ameisen da drauf. Also du hast noch diese Insektenphobie, die ja viele Leute haben, beides. Das ist so eine Mischung aus diesem Körperhorror und diesem emotionalen Horror für mich irgendwie manifestiert in diesem einen Bild. Das fand ich
einfach wahnsinnig gut inszeniert. Also nicht von dem Effekt einfach, dass der Kopf abgeht, sondern wie es dargestellt wird.
Und wie der Bild abgehen ist, ja. Also mit dem Jungen, der erst hochgeht und ins Bett sich legt und da wach liegt die ganze Nacht und
sowas. Der ganze Effekt, der war so schockierend und der war auch verstörend. Also ich fand das auch sehr befremdlich. Ich gucke mir echt viele Horrorfilme an. Das fand ich auch so. Das habe ich auch selten. Ja?
Welche Gewaltszene mich wirklich beeindruckt hat und die mich auch verstört hat, obwohl man sie nicht selbst bezieht, aber weil sie emotional für mich so aufgebauscht ist, ist die Szene in Oldboy, wenn Otis sich die Zunge abschneidet.
Mhm.
Ja? Gut, alles. Also
da gab es noch eine schöne Zahnzieh-Szene, ne?
Ja, die war auch nett, ja.
Gut. Das kann man so nicht gesehen.
Das Problem ist gerade, wir alle werden immer nüchterner und das ist natürlich ungut für einen Drunkcast. Und der Dominik ist gerade vom Klo wiedergekommen und macht die ganze Stimme kaputt.
So viel zu Theo, werden immer nüchterner.
Ich würde sagen, wir kommen jetzt echt mal zum Ende, weil wir wollen ja noch hier dieses kleine hessische Dorf niederringen mit unserer Poollist. Ich habe aber noch eine Frage an alle von euch. Ich werde jetzt reihum einfach durchgehen. Ich würde gerne von euch wissen, was ist der bislang, weil das Halbjahr 2019, ja, es ist fast um, was ist der oder die besten Filme des Jahres bislang für euch und die schlechtesten? Und das Geburtstagskind, wer heißt er noch gleich?
Dominik.
Nein, Quatsch. Patrick, bitte fang an.
Jetzt nur ein oder mehr?
Nochmal drei.
Ja, jeder drei.
Also, drei Top 1.
Der bisher beste Film ist Burning von Lee Chang-dong.
Mhm.
Dann der zweitbeste.
Dread.
Ja, eigentlich Dread the Cross Complete, aber das Problem ist, der hat in der ersten Jahreshälfte keinen Kinostart gehabt. Aber der kommt erst direkt auf, wie leider fast alle S-Craig-Sala-Filme, kommt der im September erst auf DVD und Blu-ray raus, aber der wäre Nummer 2 bei mir. Und Platz 3 ist wahrscheinlich Jonah Hills Midnighties tatsächlich.
Okay.
Von meinem Top-Film.
Ja, neben Dom, scheiße, neben Patrick, der Nikolas.
Na, du musst doch nicht schlechtest.
Ein Flop.
Der schlechteste Film.
Sag einfach Holmes and Watson.
Ungesehen. Ich hab schon ein paar Scheißfilme gesehen, auf jeden Fall dieses Jahr. So kurz, was war denn das schlechteste, wo ich gerne habe? Mach erst mal du deine Besten. Dann komm ich noch.
Meine Besten. Burning ist für mich auch der beste Film des Jahres. Dann würde ich sagen, auf Platz 2 Asche ist reines Weiß von Gia Zanke. Und Platz 3 ist Ich spiele Sweet Talk von Barry Jenkins. Und der schlechteste Film des Jahres ist Polar von, wie heißt er?
Jonas Ackerlund.
Jonas Ackerlund ist der schlechteste Film des Jahres.
Harvey, und bedenke, dieses Jahr kam kein Jurassic Park-Film.
Der beste, bin ich auch bei Burning beim ersten Platz. Dann der Beachbum von Harmony Korine. Und dann.
Du bist so ein Opfer.
Da haben wir jetzt Dragged wieder dazu. Ja. Weil dann ist auch Dragged bei mir.
Und also nochmal zur Erklärung: Die Filme, die ihr dieses Jahr geguckt habt, die neu sind.
Okay, ja, dann.
Also scheiß auf, ob der jetzt erst im Dezember rauskommt, fuck you. Also das ist egal.
Dann auch Dragged Across Concrete auf Platz 2. Und der schlechteste ist, glaube ich, Godzilla bei mir. Der neue.
Ja. Dominik, du darfst gerne nochmal vorstellen. Das ist klar. Wir sind doch offen für dich. Wir haben
ein. Ja, ich mochte ja die letzte Staffel. Schlechtester Film des Jahres ist für mich Polar gewesen bisher und bester Film Tanz ich mal total aus der Reihe, eine Doku auf Fathers and Sons, die Kinder des Kalifats.
Okay. Man müsste was beanspruchen, warum nicht? Pascal.
Ich würde Dragged Across Concrete auf die 1 setzen. The Sisters Brothers auf die 2 und Lords of Chaos auf die 3. Und der schlechteste Film, weil er mir am meisten auf den Sack ging, war Under the Silver Lake.
Oh Mann.
Der war letztes Jahr. Dann lese ich ihn trotzdem, weil er so scheiße ist.
Okay, bei mir die besten Filme. Favorite nehme ich raus. Ich fand ihn super, aber ich habe mich letztes Jahr geguckt. Da würde ich sagen, Burning. Letzten erst geguckt, leider nur im Stream, aber großartig. Beautiful Boy fand ich ebenfalls großartig. Und als Patriot nehme ich noch den goldenen Handschuh. Ja, Fiete Forever. Und schlechtester Film, es ist so eine populäre Meinung, aber mir fällt gerade kein anderer ein. Ich habe viele schlechte Filme gesehen dieses Jahr, aber wirklich richtig liebst im Kino war Holmes and Watson tatsächlich. Und ich mag eigentlich Will Ferrell.
Und
John C. Reilly. Und aber das war nix.
Denk an Teil der Skorpione.
Ja, Teil der Skorpione war noch schlechter, aber es war halt so ein Independent-Amateurfilm. Und ich habe dafür immer einen gewissen Respekt, wenn Leute noch in ihrer Freizeit, mit ihrem eigenen Geld über Jahre hinweg einen Film drehen, auch wenn er scheiße ist, dann hau ich lieber auf Holmes and Watson drauf, wo ja klar ist, dass ich da irgendwie Will Ferrell und John C. Reilly irgendwie 3 Wochen Zeit genommen haben, um Scheiße abzuliefern. Also deswegen, das wäre meine Wahl. Das Finale.
Ja, ich gucke relativ wenig Filme im Kino, leider wegen Zeitmangel und
Weltfrieden und so.
Ja. Ja, genau. Aber der schlechteste Film dieses Jahres im Kino definitiv war Marvel. Unfassbar, also ich war schockiert. Ich habe vorher Godzilla 2 gesehen, den fand ich auch scheiße. Aber der hat es echt nochmal getoppt. Unglaublich. Bester Film wird schwierig. Also, The Favorite habe ich Anfang des Jahres gesehen, der war sehr gut, weil er kommt nicht an die vorherigen Werke des Regisseurs heran.
Da bin ich ganz bei dir.
Ja,
mit weitem Abstand.
Einfach ein sehr guter Film, aber da kommt wahrscheinlich meine dünnen Kino-Top 10 bisher. Was habe ich noch? Der goldene Handschuh war super. Auch nicht ganz hervorragend, also so ein Meisterwerkbereich war.
Sehr gut.
Sehr guter Film, genau.
Du solltest nicht ganz muss ich sagen,
ja, also gleich die ganze Münze Favorite, ein goldener Handschuh ist ungefähr ein Niveau auf einer ganz anderen Ebene. Und was habe ich irgendwas ausgelassen gerade? Ich weiß es gar nicht. Ja, ist ja ein Drunkcast, da muss man nicht. Ich weiß es gerade nicht.
Sag einfach, wie Las Vegas so gut ist.
Würde ich gerne sagen, also ich glaube, der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, war Hitcher, da habe ich ja gerade gestern gesehen.
Okay. Also, ja. Ganz kurz noch, mir ist noch der schlechteste Film eingefallen, der es aber auch hierzulande nirgendwo bisher gibt. Ich habe ihn echt durch Sie schon sehen können. Und zwar der neue Brian De Palma-Film, Domino, leider muss ich das sagen.
Ja, und das passt auch, ich finde Brian De Palma super, aber ich glaube, alles, was er sagt,
ist der noch, schlechter als Passion?
Also ich muss sagen, ich mag Passion, finde ihn sehr gut. Echt? Der ist sehr unterschätzt. Aber Domino ist wirklich ein absoluter Unfall, was aber hauptsächlich daran liegt, dass Brian De Palma irgendwann komplett die Kontrolle über den Film verloren hat.
Über Passion.
Nee, da ist er vielleicht absichtlich ein bisschen die Kontrolle für uns einfach sehr abgemacht. Ja,
aber der scheint zwei ist alles
sehr gut. Domino kommt bei uns jetzt auch demnächst noch im August, glaube ich. August, glaube ich, auf Blu-ray und DVD, aber den sollte man sich wirklich sparen. Er ist hier mit Nicolai Costa-Waldau und noch einer Game of Thrones Darstellerin.
Ja.
Und Guy Pearce in einer auch total konfusen Rolle. Also, das ist so ein Film, wo man wirklich jede Sekunde merkt, dass im Schnitt, dass Brian De Palma im Schnitt gar nicht anwesend war und dass das Studio irgendwas daraus geschnitten hat. Was
der Film auch wird aufgegeben. Also, kennt jemand von Deathwish, diesen Kriegsfilm?
Ich habe ihn nicht gesehen.
Echt? Möglich?
Ist okay. Ich habe auch
einen bevor das hier ausartet. Okay. Ruhe. Ich mache jetzt hier einen Schlussstrich, weil Leute wollen rauchen, Leute wollen Bier trinken, Leute wollen aufs Klo. Ich sage vielen Dank für eure Zeit. Liebe Leute, wenn ihr das hört und ihr habt uns alle verstanden, dann geht dieses, ist das der Release von Jumik, der die ganze Zeit hier in der Ecke sitzt und zeichnet. Nochmal Applaus an Jumik.
Uns zeichnet.
Vielleicht kann man das Bild hier irgendwie mal irgendwie einscannen und als Headerbild nehmen. Ja? Wenn ihr euch das angehört habt, mein Beileid. Trotzdem, egal wie scheiße es war, kommentiert und gibt uns bei dieser iTunes und wie die ganze Scheiße heißt, ist mir egal, gibt uns 5 oder 5 Sterne, egal, hoch bewerten. Kommentiert fleißig und ich beende den Podcast damit, ist über drei um auf Wiedersehen sagen und wir dürfen auch gerne Eigenwerbung machen, außer der Patrick.
Und der Adi.
Der
sagt, und der Adi ist ja, so oder so. Adi arbeitet auch bei
mir. Was? Danke. Okay.
Scheiße. Wirtschaft.
Also ich würde auch sagen, wir gehen jetzt von Patrick einfach reihum, Großhacker sind durch, Verabschiedung und Eigenwerbung, außer das Kapitalisten-Scheiße wie Moonpilot.
Und keine Eigenwerbung, Küsschen, Tschüsschen. Hadi und mich findet man auf lethalcritics.de. Schaut vorbei. Bye, bye.
Ich schreibe wieder in 3 Jahren eine Kritik da.
Ciao. Ja.
Ja, kurz und schmerzlos für den Telestandtisch, den zweitbesten Podcast der Welt nach dem Movie Break Podcast.
Ich bin erst du, ich weiß auch nicht, warum ich immer wieder unter dem Podcast lande hier. Ich habe anscheinend sowas wie ein Talent oder bin der Dumme, der sich nicht meldet. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und gehe weiter an den Mann, den ich heute zum ersten Mal kennengelernt habe, persönlich. Ja. J to the H to the C to the K to the O.
Ja, Retro bei Movie Break, das bin ich.
Ja. Ich bin Pascal, mich kennt ihr ja schon und bis zum nächsten Mal.
Fick euch!
The battle against alcoholism must be won.
Alcohol can't be as bad as some people think it is.
The compelling thirst can be quenched.